Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Birgit Steinbusch.
Mit dem Ehepaar Sarah und Samuel Koch. Beide sind Schauspieler, wohnen in Mannheim und es steht jetzt ein neues Buch im Regal. Das erste gemeinsame Kinderbuch. Das wollten sie immer schon mal schreiben und im letzten Jahr hatten sie viel Zeit. Herr Koch, Sie sind fest angestellt am Nationaltheater Mannheim, haben da irre Rollen, auch wenn Sie seit Ihrem Unfall bei Wetten, dass im Rollstuhl sitzen. Wann waren Sie das letzte Mal auf der Bühne?
Ach ja, das ist eine trostlose Geschichte. Eine trostlose Geschichte, die Sie da ansprechen. Tatsächlich aktiv mit Publikum ist es jetzt über ein Jahr her. Zuletzt im Februar 2020. Zwischenzeitlich, ich habe jetzt gerade für auch einen Fernsehsender ein Interview von der Bühne ausgegeben und man hat ab und zu geprobt, aber immer nur so im Ansatz und dann mussten die Proben wieder eingestellt werden und ja, das ist echt traurig. Als ich gerade vor einer Woche auf der Bühne war und diesen leeren Zuschauerraum, wo sonst 600 Leute stehen und hinter der Bühne nochmal gefühlt 100 Leute und alles ist in Aufruhr und da ist eine Spannung hinter und vor der Bühne und wenn der Vorhang hochgeht, dann knistert es und die Atmosphäre, die nur für diesen Abend stattfindet und dann nie wieder auf diese Art und Weise. Ja, da sprechen Sie ein trauriges Thema an.
Ja, es fehlt Ihnen sehr, oder?
Es fehlt mir, ja. Ich vermisse das und merke auch, dass diese Live-Atmosphäre, von der ich gerade sprach, durch kaum etwas zu ersetzen ist. Dennoch versuchen wir, und ich glaube, da sind Sarah und ich beide mittlerweile ganz gut drin, solche Krisen auch als Chancen zu sehen und Alternativen zu finden. Und unser Zuhause hat sich nicht nur wie jetzt zu einem Tonstudio entwickelt, sondern auch zu einem E-Casting-Studio, die inflationär geworden sind. Und Dreharbeiten dürfen rudimentär nach wie vor stattfinden. Und abgesehen davon haben wir uns beide, wie wir sitzen, im letzten Jahr so viel gesehen wie noch nie. Also es hat auch seine schönen Seiten.
Wobei ich muss schon auch, also mir fehlte schon auch sehr, auch selber einfach mal als Gast ins Theater zu gehen und den Männer auf der Bühne zu bewundern.
Ja, Dreharbeiten wurden gerade angesprochen. Sie machen ja viel Film und Fernsehen. Was geht denn gerade bei Ihnen, Frau Koch?
Wir haben jetzt, es wurde viel nachgeholt, so ab Sommer, wo man wieder drehen konnte, wo ich dann auch einen Werbespot hatte und eine internationale Produktion. Und das ist natürlich oft sehr kurzfristig. Zuletzt war ich dann eben auf dem Traumschiff zu sehen.
E-Casting, wie funktioniert das?
Das funktioniert, dass man eine Szene nach Hause geschickt bekommt und dann, es wird gesagt, die Handykamera reicht, einfach gutes Licht und dann schnalle ich das hier bei Samuel auf den Rollstuhl und dann kriegt er noch eine Lampe und dann ist er mein Kameramann und liest
und
gleichzeitig noch den
Spielpartner
und dann und filmen Regisseur. Wir uns gegenseitig und das wird dann hochgeladen, verschickt. Zum einen spart man natürlich die Fahrtkosten. Man muss, der ganze Tag geht nicht drauf, aber man muss natürlich, man beschäftigt sich mehrere Tage damit, okay, wie will ich das machen? Macht verschiedene Versionen und schon ein kleiner Aufwand, aber so gemeinsam sich da zu unterstützen, macht schon viel Spaß.
Kleiner bis mittelgroßer Aufwand, würde ich ergänzen.
Ich habe aber auch gerade das Gefühl, Herr Koch, Sie verkaufen sich hier als Superstar, oder? Regisseur, Kameramann, Licht, alles bei Ihnen?
Alles in einem, sehr richtig. Nein, das ist ja ein gegenseitiges Geben und Nehmen, also jetzt als ich da für eine Kommissarin-Rolle ein E-Casting hatte, hat Sarah das komplette Wohnzimmer umgebaut in ein Kommissarbüro. Und also sie unterstützt mich da genauso wie ich sie.
Ich hatte letztens eine Teams-Konferenz und da haben wir vorher zu Hause Backpapier vor einen Scheinwerfer geklebt, weil es hieß, dieser Amberton, dieser leicht braune, würde einen schönen Teint machen. Ist das so? Aha. Oder hat mich da einer falsch beraten?
Oh, wir haben noch nicht von gehört, aber ich notiere das gleich mal
Backpapier,
fürs nächste Casting. Weiß ich Bescheid. Haben wir zum Glück zu Hause liegen.
Ja, ich würde behaupten, wenn wir mich als Superstar verkaufen, wir sind schon eine Ebene weiter. Ich habe so viel Zeit gehabt im letzten Jahr oder mehr als erhofft und war in diesem komischen Internet unterwegs und ich habe Lampen bestellt, weil die im Angebot waren, die bis zu 6 Millionen verschiedene Farben scheinbar annehmen können. Und so variiere ich auch hier die Lichtstimmung, je nach Szenerie im Raum. Backpapier. Also wirklich.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben in den letzten Monaten, in denen auch in Theater und Film viel weniger lief, zusammen ein Kinderbuch geschrieben, das Kuscheltierkommando. Da geht's um den Teddy Pollo. und den jungen Fred. Damit ich jetzt nicht zu viel verrate, können Sie die Geschichte vielleicht kurz erzählen?
Es geht um das Kuscheltierkommando, wie der Name schon sagt, mit dem Untertitel Eine Geschichte über wahre Stärke, in dem die beiden Protagonisten Pollo und Fred, die die besten Freunde sind und viele Abenteuer erleben, wie das dann mal so ist, wenn man lange intensiv unterwegs ist, auch einen Konflikt austragen müssen, weil ihnen ein Malheur passiert und sich daraufhin streiten. Und wie viel soll ich verraten? Ich bin auch unsicher gerade. Ja. Und Pollo in die Ecke gepfeffert wird. Und ich sag's einfach, er ist nicht nur arm dran, sondern hat auch einen Arm ab.
Versinkt. Den verliert er dann.
Ja.
Deswegen wird er in die Ecke geworfen.
Ja, habe ich falsch gesagt? Erzähl du mal weiter.
Und dann weint er und der Fred weint auch im Bett. Aber in unserer Geschichte liegt dann der Fokus auf den Teddybär, weil er glaubt, er ist nicht mehr zu gebrauchen. Er ist nichts mehr wert und nutzlos. Und daraufhin kommt dann, Trommelwirbel, das Kuscheltierkommando um die Ecke. Das Kuscheltierkommando besteht aus verschiedenen Figuren, die nicht mehr ganz so sind, wie man sie vielleicht mal im Laden gekauft hat. Die haben alle einen vermeintlichen Makel und die bauen Pollo auf und erinnern ihn, was seine wahre Stärke ist. Und ob es ein Happy End geben wird, ist die Frage. Es ist ein Kinderbuch. Aber genau, die zeigen ihm dann, bringen ihm den Glauben an sich selbst wieder zurück.
Und in diesem nicht Rettungskommando sind ja schon verrückte Typen. Sie haben es angesprochen. Also da ist zum Beispiel Horst der Hai mit einem Regenschirm, weil er Angst vor Wasser hat.
Ja, ist ein sehr liebenswerter Hai. Ein bisschen im Kontrast zu dem sonstigen stereotypischen Haifischbild.
Ja, wir hatten erst überlegt, ob wir vielleicht einen Walfisch nehmen. Und dann dachten wir, nee, komm, wir bleiben bei dem Hai, der so für auch Gefahr steht, vor dem viele Menschen so Angst haben. Und aber im Prinzip ist er der Angsthase in unserem Buch.
Es sind ja ganz süß. Wunderbare Bilder. Ja, ganz tolle Zeichnungen. Haben Sie überlegt, was hatten wir denn früher im Kinderzimmer und wer schafft es jetzt ins Buch?
Ja, genau so haben wir geschrieben. Wir hatten uns eine Notiz am Handy gemacht und haben die miteinander geteilt und uns gegenseitig mit Hausaufgaben getriggert. Zum Beispiel eben gesagt, erinnere dich mal an dein Kinderzimmer zurück. Was war da alles? Was können wir zum Leben erwecken? Und so haben wir gesammelt und gesammelt und gesammelt. Und es waren kurz vor Schluss noch zwei Figuren mehr drin. Die sind dann zum Schluss noch rausgeflogen, weil es dann zu viele waren für die Kinder. Die Zielgruppe ist ja 4 bis 7.
Es war ein hartes Casting für die Figuren.
Ich habe Fotos gesehen. Sie haben Ihre eigenen Kuscheltiere auch noch. Also Sie, Frau Koch, ein Monchichi und Sie dann einen Orca-Wal. Ist jetzt mal ein ungewöhnliches Kindertier.
Der Orca-Wal oder dieses Monchi-Viech?
Der Orca-Wal.
Wie bitte? Für mich war der sehr gewöhnlich oder außergewöhnlich eigentlich, besser gesagt. Na, ich glaube, mein erster Kinofilm, entschuldige Sarah, mit so zwei Mädels aus der Grundschule, habe ich den gesehen, war damals, ich weiß nicht, ob man den noch kennt, war Free Willy. Und eigentlich seitdem wollte ich immer Tiefseeforscher und Meeresbiologe werden und Wale retten und bin mit auf irgendwelchen Greenpeace-Booten unterwegs gewesen und dann war ich irgendwie Wal- und Delfin-Fan als kleiner Rotzbengel.
Und Monchichi für Mädchen ist Klassiker.
Ist Klassiker. Ich habe ihn auch direkt im Krankenhaus zur Geburt bekommen. Also er ist wirklich von Stunde 1 mit dabei.
Vorne im Buch steht eine ganze Liste von Widmungen für unsere kleinen, großen Vorbilder. Das sind, ich glaube, 10 Kindernamen, angefangen mit Josua. Wer sind die alle?
Das sind unsere Neffen und Nichten. Und von wirklich unserer Familie, den Cousinen, die Kinder, mit denen wir in letzter Zeit so ein bisschen aufgewachsen sind oder in den letzten Jahren und von denen man so viel lernen kann.
Ja, genau. Diese Kinder kriegen jetzt exklusive, unendliche Autorenlesungen aufgedrückt.
Sie haben vorher schon 3 Bücher geschrieben, auch über die Zeit kurz nach Ihrem Unfall bei Wetten, dass. Jetzt im Vergleich, was ist die Herausforderung dann bei einem Kinderbuch?
Das Kinderbuch, kann Sarah auch bestätigen, da war die Schwierigkeit zum einen darin, sich kurz zu fassen.
Ja, man hat uns im Vorfeld gesagt, so ein Bilderbuch ist mit die höchste Kunst, weil so wenig Text wie möglich auf jede Seite kommen sollte.
Mir fiel das schwer. Also sich da wirklich, ich habe zwar meine Diplomarbeit damals geschrieben, die Entdeckung der Ästhetik oder Schönheit in der Reduktion, aber sich so auf so wenig Text wie möglich zu reduzieren und damit so viel wie möglich sowohl Unterhaltung als auch schöne Sprache als auch dann noch irgendwie einen subtilen Wink mit dem Zaunfall zu senden. Das war nicht leicht. Und wir haben sehr lange Wort für Wort gerungen, bis unmittelbar vor dem Abgabetermin.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben zusammen ein Kinderbuch geschrieben. Da verliert Teddybär Pollo beim Toben einen Arm. Seine Freunde, die ihn trösten, haben auch alle irgendein Handicap. Und sie sagen, Zitat, wir haben gelernt, mit Mut und Fantasie vermeintliche Schwächen in Stärken zu verwandeln. Herr Koch, wie viel hat das auch mit Ihrer eigenen Geschichte zu tun?
Uiuiui, da sprechen Sie einen Satz an, um den wir lange gerungen haben. Ich bin, ist Mut und Fantasie die ultimative Lösung? Ich glaube nicht, dass es nur das ist, aber auch. Also zum einen ist tatsächlich der Ursprungsplot aus ihrer Feder entstanden und sie hat 5, 6 verschiedene Geschichtskonstrukte in den Raum geworfen und es ist dann eher mehr oder weniger zufällig dieser geworden, hat also jetzt nicht proaktiv unbedingt autobiografische Zusammenhänge mit meiner Geschichte. Allerdings ist man, das habe ich auch von dir, glaube ich, Sarah, auch ein hoher Prozentsatz Unterbewusstsein und da kann man, glaube ich, nicht verhindern, dass Erfahrungen, die man in seinem Leben gehabt hat und wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Schauspielausbildung denke, die noch nie jemand vorher auf die Art und Weise gemacht hat, wo es oft hieß, also wir arbeiten hier nur professionell, also nicht mit Behinderten, das dann trotzdem zu machen, braucht, glaube ich, schon Mut. Und gerade als Schauspieler, bei dem die Ausbildung auf Geist und Stimme reduziert zu sein scheint und der Körper vermeintlich wegfällt, braucht man auch Fantasie. Das heißt, ich kann hinter diesem Satz, dem unserem Protagonisten zur Rehabilitation verholfen hat, stehen.
Teddy ist ja so das Symbol für Kindheit. Frau Koch, Sie haben 2 Geschwister, Sie sind so in der Sandwich-Position, also mittendrin. Wie war Ihre Kindheit?
Die war sehr behütet, sehr künstlerisch auch. Wir hatten viele Hobbys, meine Geschwister und ich waren schon sehr früh auf der Bühne. Ja, mein Bruder hat gesungen, der ist 3 Jahre älter als ich, ist auch Musical-Darsteller. Und dann haben wir immer so bei meiner Oma im alten Kreis gesungen und standen da auf dem Tisch. Das hat viel Freude gemacht und so, dass ich dann sogar in der Schule, in der Grundschule, in der Klasse, in der Pause drin geblieben bin, um so kleine Choreografien zu entwickeln. Und die war sehr behütet. Auch bin mit Tieren aufgewachsen, mit Katzen und einem Hund und einem Pferd. Ja, schon herrlich.
Also bei Ihnen war im Grunde schon schnell klar, dass es die Bühne sein wird, wenn es damals der Tisch bei der Oma war?
Ja, genau. Eigentlich ja. Ich habe auch ins Poesiealbum geschrieben, die Frage, was will ich mal werden, Schauspielerin. Und dann kam natürlich 1997 Titanic ins Spiel, Leonardo DiCaprio. Und dann ich musste Schauspielerin werden.
Ich bin der König der Welt. Jetzt kommen Sie, Herr Koch. Wie war Ihre Kindheit?
Den Zusammenhang konnte ich jetzt nicht herstellen. Das war ein Titanic-Zitat, richtig?
Ja, Leonardo. Wie kannst du?
Ach so, okay. Samuel, Entschuldigung.
Heute Abend, ich weiß, was geschaut wird.
Nein, danke. Meine Kindheit war behütet, den Begriff würde ich adaptieren von meiner Frau. Ich hatte eine herrliche Kindheit. Ich hätte ja gerne noch länger Kind gewesen. Ich versuche auch im Geiste manchmal noch eher 12 statt 32 oder wie alt bin ich, egal, zu bleiben. Und meine Kindheit war stark geprägt von Sport und Bewegung. Ich hatte zwar auch ein musisches Hobby, habe früh Klavier gespielt, aber das trat immer mehr in den Schatten, weil die Kunstturnerei immer mehr in den Vordergrund rückte. Zuletzt mündete das in der 2. Bundesliga, aber Kindheit und Jugend bin ich auch, weil am Dreiländereck zur Schweiz und Frankreich aufgewachsen, in so einem französischen Leistungszentrum gewesen, wo ich auch für die französische Liga geturnt habe. Und ja, ich bin merkwürdigerweise vielleicht super gerne in die Schule gegangen und ich war der große Bruder von 3 Geschwistern und wir hatten bei jedem Urlaub, den wir damals, gab es sowas noch, hatten wir immer eine Ballkiste dabei und einen ganzen Koffer nur mit Spielen und das sind Dinge, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere und meine Geschwister und ich, wir haben uns damals, so behaupte ich, und bis auch heute immer noch unfassbar lieb und das war total der Segen und ist es bis heute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Jetzt wird's romantisch bei SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Sarah und Samuel Koch. Wie sich die Schauspieler kennengelernt haben, kann man kaum kitschiger erfinden. Bei Dreharbeiten für die ARD-Serie Sturm der Liebe war's 2014. Sie spielen da ein ehemaliges Pärchen. Herr Koch, Ihre Rolle, ein Rennfahrer, der nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt. Und jetzt haben wir hier eine kurze Szene.
Ich habe es vom ersten Moment an gewusst. Du bist die Frau meines Lebens. Ach, die Musik. Kannst du mir einen kleinen Gefallen tun? Mich juckt's ganz schrecklich hinterm Ohr. Kannst du da kratzen? Ist auch keine Anmache.
Gut.
Text und Musik, ein Traum, oder?
Ein Wahnsinn, wir mussten so lachen.
Das ist wirklich ganz schön kitschig.
Ja, und Herr Koch, Sie haben feuchte Augen in dieser Szene. Und Sarah, Ihre Oma hat gesagt, da läuft doch was.
Das hat sie gesagt, ja. Sie hat immer gesagt, meine Mama angerufen, er liebt sie.
Und man hatte sie vorher gefragt, ob es okay wäre für sie, mit Samuel zu drehen.
Ganz genau. Es war ja meine Ausstiegsgeschichte. Meine Figur war auch im Rollstuhl gelandet. Und dann hat man mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. So, und dann habe ich gesagt, klar. Aber ich würde ihn gerne.
Als ob du das sofort gesagt hast.
Habe ich tatsächlich gesagt. Und dann, aber da habe ich gesagt, ich würde Samuel gerne vorher kennenlernen, weil ich wusste, dass es ihn gibt, hatte mich aber jetzt nicht groß mit ihm beschäftigt. Und das, bei so einem Filmset lernt man sich ja oft sehr kurzfristig tatsächlich vorher kennen. Und dann habe ich gesagt, komm, ich schreibe ihm eine E-Mail. Daraufhin rief er mich an, hatte aber auch denselben Gedanken. Und dann haben wir uns getroffen und dass keine Berührungsängste da sind, weil wir ja, wie gesagt, ein ehemaliges Pärchen spielen mussten. Haben wir so ein Wochenende, Samuel hat mich mit in seine Schauspielschule genommen und dann haben wir uns schon mal ein bisschen kennengelernt und alles vorbereitet.
Und Sie waren mit bei der Physio, um wirklich Berührungsängste abzubauen.
Sie haben wirklich ganz schön gut recherchiert. Tatsächlich habe ich Sie so ein bisschen mit in meinen Alltag genommen. A, weil Sie auch eine Rollstuhlfahrerin absurderweise spielen sollte. Und B, um, ja, wie Sarah schon gesagt hat, Berührungsängste abzubauen. Oder ich weiß noch genau, in meinem Sprechunterricht haben wir auch zusammen Übungen gemacht und dann im weiteren Verlauf schon mal trainiert, wie es ist, ein Ex-Pärchen zu spielen. Dem voraus geht ja, dass man mal ein Pärchen war, was immer das bedeutet. Und zusammen Text gelernt.
Ja.
Was wir sehr ernst genommen haben und wirklich jeden Tag uns da gut vorbereitet haben, gerade weil auch zu einer Telenovela oder zu einem Telenovela-Format sagt man, also wer es da kann, der kann es überall, weil das so schnell produziert wird, pro Tag mit 4 verschiedenen parallel arbeitenden Teams wird da eine Folge produziert und da muss man schon ziemlich auf dem Punkt sein.
Braucht man da auch immer nur Passagen an Texten, die man kennen muss, also nicht so Riemen?
Man bekommt das Drehbuch 2 Wochen im Vorfeld, ist natürlich in der Woche dann noch mit anderen Szenen beschäftigt. Und dann am Tag im Studio dreht man eine Szene in 20 Minuten. Man hat dann kurz vorher Zeit vielleicht, wenn man nicht direkt eine andere Szene vorher gedreht hat mit anderen Kollegen, den Text miteinander durchzusprechen. Dann gibt es eine Stellprobe, eine Generalprobe und ab dann wird gedreht. Und dann muss es sitzen. In 20 Minuten sind mit Beleuchtung eben sehr wenig Zeit. Und da ist es natürlich, es gibt viele Schauspieler, die das Pensum nicht schaffen, weil es wird manchmal gesagt, es ist so Fließbandarbeit. Aber man muss es schaffen, ganz schnell auf den Punkt zu kommen. Also, und man braucht eine gute Vorbereitung, eine gute Auseinandersetzung mit den Themen, wissen, wohin geht meine Geschichte. Und ab beim Theater probt man 6 Wochen an einem Stück, manchmal sogar 8 Wochen. Und bekommt das Drehbuch oder das Stück teilweise 3-4 Monate vorher, manchmal auch erst am Probentag. Ist ganz unterschiedlich, je nach Regisseur, wie er das gerne möchte.
Wann war denn eigentlich klar bei Ihnen, also Sie haben da eng zusammengearbeitet über mehrere Wochen, ja, das ist mehr, wir vermissen den anderen danach?
Als es so zum Abschied ging, war schon auch wie schade. Für Samuel ging es dann nach Darmstadt ans Theater und dann war klar, man will sich wiedersehen.
Ja.
Das war irgendwie klar.
Irgendwie war das klar. Oder es war schade, dass jetzt diese Textlernphasen aussetzen. Haben wir halt Alternativen gesucht. Klingt irgendwie doof, ne? Als wäre die Grundlage unserer Beziehung Alternativlosigkeit. Das würde ich, ich nehme das zurück.
Ich kenne deinen Humor.
Sie machen das untereinander aus, oder?
Ja, wir machen das dann später ohne Mikrofon aus.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Normalerweise wären die letzten Wochen mit Terminen und Auftritten dicht gewesen. Herr Koch, Sie haben gesagt, jetzt die Osterzeit, das ist sonst die Zeit des Jahres, wo Sie zum ersten Mal überhaupt einen freien Tag haben. Und jetzt?
Das ist tatsächlich so. Ich habe mal so zurückgeblickt, das ist teilweise Ostern, irgendwie ein Karfreitag. Und manche Theater sind auch dreist und proben auch am Karfreitag. Keine Rücksicht auf Verluste. Manchmal war es sogar auch erst Pfingsten, das ist der erste freie Tag, sich eingestellt hat. Jetzt ist alles ein bisschen umgedreht. Ich freue mich, glaube ich, an Ostern den Laptop mal zuzumachen, dass man da nicht angestrahlt wird. die elektronischen Geräte beiseite zu legen. Kurz habe ich sturmfrei. Sarah fliegt mal eben nach China und zurück. Ansonsten mal gucken, ob es dann doch, ich weiß nicht, ob man es jetzt hier laut schon wieder mit Mikro sagen darf, versuche ich schon, meine Oma zu sehen, die 91 geworden ist, und mal gucken, was erlaubt ist an weiteren Familienkontakten.
Wie vorsichtig sind Sie so jetzt im Alltag?
Also mein Lebensmotto, das kann Sarah bestätigen, ist grundsätzlich Safety first.
Ja, dadurch, dass ich ein Mensch bin, der in der Ruhe auftankt.
Hat sie gar nicht so ein Problem damit, Homeoffice zu haben und nicht so viele Menschen zu sehen.
Tür zu.
So, aber ist die Oma denn geimpft? Über 90?
Ich glaube noch nicht, aber sie will das auch gerne bei ihrem Hausarzt machen lassen, aber das ist ja gerade schwierig.
Wie viel Existenzangst bekommen Sie denn mit bei Kollegen?
Also ich bekomme das schon mit, das ist ja, muss man nicht drum herum reden, das ist eine mittlere Katastrophe für viele Menschen. Und ich weiß von einigen Schauspielkollegen, die sich genau wie ich auch als Erntehelfer beworben haben, die in Impfzentren arbeiten oder fürs Stadtarchiv, die schon erkannt haben, dass man als darstellender Künstler auch immer ein Stück weit Überlebenskünstler sein muss. Ich bin ein klein wenig privilegiert, weil ich ein festes Ensemblemitglied bin und Kurzarbeit bekomme. Sarah ist diese Ungewissheit schon ein bisschen besser gewohnt, weil sie schon die letzten 6 Jahre als freie Schauspielerin unterwegs ist und dann auch sich von Job zu Job hangelt. Kannst du besser beschreiben?
Ja, ich kenne diese Phasen von nicht beschäftigt sein ganz, ganz gut und habe da schon vor 4 Jahren mich ein bisschen abgesichert, indem ich die Ausbildung zur Flugbegleiterin gemacht habe, weil ich gedacht habe, ich arbeite gerne, ich reise gerne um die Welt. Was kann ich tun? Und so bin ich dann zu dem Job gekommen, was natürlich jetzt als zweites Standbein, ich glaube, schlechter hätte man es auch nicht treffen können, so
absolut.
Ein bisschen. Aber auch da natürlich, ich bin in Kurzarbeit, ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Ich zahle in die Rente ein, ich bin versichert und ich weiß, ich bin irgendwie aufgefangen. Und den Flug, jetzt habe ich seit 5 Monaten mal wieder ein nach China. Das ist nicht Mallorca, sondern wie ich fliege. Ich finde es total spannend. Menschen, die hier gearbeitet haben, wahrscheinlich auf Kreuzfahrtschiffen, die fliegen wir nach Hause. Und dann geht es auch in China in Zimmerquarantäne und am nächsten Tag direkt wieder zurück. So ein bisschen so ein Ausnahmezustandflug, wo ich sehr dankbar bin, dass ich den machen darf. Freue ich mich tatsächlich. Ich werde nichts sehen von China, aber Menschen nach Hause fliegen. Das ist ganz gut. Und so sind wir irgendwie beide gewöhnt, in der Dunkelheit, in der vermeintlichen Dunkelheit, immer ein Licht zu finden oder auch zu sagen, okay, das Leben lässt sich vorwärts leben, aber oft rückwärts verstehen und dass man in Krisen oft ein großes Potenzial finden kann.
Das hast du aber schön gesagt.
Vertrauen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben gerade über Licht und Dunkelheit gesprochen. Nochmal ein kurzer Rückblick auf Dezember 2010. Herr Koch, Sie hatten damals gerade in Hannover mit dem Studium angefangen. Dann kam der Unfall bei Wetten, dass. Sie haben da mit speziellen Sprungfedern Saltos über fahrende Autos gemacht und sind gestürzt. Seitdem vom Hals ab gelähmt, Arme und Oberkörper können Sie noch ein bisschen bewegen. Wie schwer war es danach wieder an die Schauspielschule zurückzugehen?
Uiuiui, Dunkelheit und Licht. Manchmal gibt es nichts dazwischen, oder? Es war ein Prozess. Das war für mich nie so von einem auf den anderen Tag klar, ich gehe da unbedingt zurück. Und es war auch, ich würde sagen, ohne Unterstützung und Hilfe und Rückenwind hätte ich das A nicht geschafft und B auch nicht gemacht. Also es gab viel Gegenwind, aber auch gerade ein Professor, der hat mich in der Klinik besucht, da hatte ich noch eine Halskrause an, hat mit mir Dylan Thomas Texte durchgeprügelt und gerade frisch im Rollstuhl, der sagte, wir glauben an dich und wir haben dich nicht nur wegen deinem athletischen Körper engagiert, sondern auch wegen deiner Fantasie und deiner Kreativität und auch wunderbare Kommilitonen, die gesagt haben, hey, natürlich kommst du zurück und natürlich kriegen wir das hin, wenn dann nicht Theater ist doch ein kreativer Ort, wo man eine Gesellschaft abbildet und du bist ein Teil der Gesellschaft, also gehörst du auch auf die Bühne. Und das war essentiell unter anderem für mich und trotzdem war es immer wieder ein Kampf, gerade dann im Bewegungsunterricht zu sitzen, nichts machen zu können, mit seinem Unvermögen konfrontiert zu sein und gleichzeitig dann fast ein bisschen genötigt auch zu sein, nicht nur drauf zu schauen, was kann ich nicht mehr, sondern darauf, was kann ich?
Sind Theaterhäuser, also wenn ich an den Bereich hinter der Bühne denke, dann sehe ich immer nur dunkle, schmale Gänge, Stufen. Ich verliere komplett die Orientierung. Sind diese Häuser auf Schauspieler im Rollstuhl eingerichtet?
Noch nicht in Gänze, aber ich war jetzt schon viel, ob mit Franz Kafkas Bericht für eine Akademie oder mit meinem Judasabend in der Republik und auch im deutschsprachigen Raum unterwegs. Und die Bühnenbilder, die sind meist heftig schwer und rollend unterwegs und dann nehme ich manchmal notdürftig irgendein Bühnenbild, Hintereingang, aber irgendwie kriegt man mich schon immer auf die Bühne.
Ihre Frau hat es eben angesprochen, so vor der ersten gemeinsamen Dreharbeit, dass Sie sich kennengelernt haben, um Berührungsängste abzubauen. Wie ist das mit Kollegen jetzt, die Sie ankleiden? Ja, gibt es da auch Hemmschwellen oder ist das schnell überwunden?
Also gerade bei den darstellenden Künstlern, wo ich ja schon mit verschiedenen Ensembles zusammengearbeitet habe, finde ich das ein absolutes Privileg. Oder Theaterschauspielern, die das ja quasi studieren und in ihrer Ausbildung lernen, Berührungsängste abzubauen und körperliche Nähe auch nicht nur zu akzeptieren, sondern auch, ich weiß nicht, erinnerst du dich an dein Studium? Man hatte viel Kontakt, Improvisations-, Tanz-, Übungen, Bewegungsunterricht. Und ich glaube, das ist für mich ein guter, fruchtbarer Boden gewesen, dass jedes Ensemble-Mitglied, egal in welchem Haus ich jetzt unterwegs war, da sehr neugierig ist und abenteuerlustig und erforschen will und experimentieren will und kreativ sein will. Und das ist im Theater, finde ich, fast besser ausgeprägt, als jetzt, wenn ich an Film- und Fernsehproduktionen denke, die dann irgendwelche stereotypischen Abendromanzen bedienen wollen und noch nicht, aber gerade in diesem Jahr zunehmend öfter vielfältig, flexibel, kreativ und fantasievoll in der Lage sind zu denken.
Sie wollen ja keine behinderten Opferrollen, ja? Wonach suchen Sie Ihre Rollen aus?
Ich glaube, es ist ein hohes Privileg, wenn man davon sprechen kann, sich seine Rollen auszusuchen, aber das war mal so ein Ansatz, wie Sie ihn gerade formuliert haben, mit dem ich auch mein erstes Engagement angetreten hatte und gesagt, warum soll ich nicht Faust spielen und Prinz von Homburg und ähnliche Klassiker?
Es ist tatsächlich so ein bisschen, wie Samuel auch sagt, richtig aussuchen kann man sich das natürlich oft nicht, dass ich diese Rollen aber immer bekomme, die so ein bisschen einen kleinen Hau haben. Bin ich sehr, sehr dankbar für, weil das natürlich oft diese Figuren sind, die gebrochen sind, die ganz viel zu erzählen haben. Wieso ich die bekomme, weiß ich nicht. Vielleicht
komisch.
Bin ich irgendwie ein bisschen komisch.
Merkwürdig.
Aber bin ich sehr dankbar.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
2014 bei Dreharbeiten für die ARD-Serie Sturm der Liebe kennengelernt. 2015 Verlobung, 2016 Hochzeit. Sie leben in Mannheim, im Garten eine Hängematte. Alles wunderbar. Jetzt kommt der Haken. Frau Koch, auf die Frage, ob Sie beide eine eigene Familie gründen möchten, haben Sie in einem Interview geantwortet, erst wenn Samuel Harry Potter mag. Gibt es da Schwierigkeiten?
Das ist so ein kleiner Running Gag. Weil er sagt, die dürfen das erst lesen, wenn sie mit ihrem Studium fertig sind.
Ja, das ist okay.
Und ich habe so eine DVD-Kollektion natürlich zu Hause neben den Büchern. Und da kam ich von der Langstrecke nach Hause und Samuel hat die versteckt und mir die Bibel auf meinen Nachttisch gelegt. Und deswegen.
Man muss dazu sagen, als ich dann einmal weg war und nach Hause kam, war die Bibel versteckt und Harry Potter lag wieder da. Also so einseitig ist das nicht. Ja, wir müssen da so einige Bildungsfragen und erziehungspädagogische Konflikte noch klären, bevor es losgeht.
Der Glaube ist eine lebenserhaltende Maßnahme. Herr Koch, sind Sie im Reinen mit Gott?
Ja, ich müsste ihn mal fragen, wie es gerade aussieht, aber ich glaube schon.
Sie sind wieder versöhnt?
Ja. Sarah, grinst mich so lustig an.
Ich nehme das auch so wahr.
Nimmst du es auch so wahr? Da bin ich aber
froh. Weiß gar nicht, ob du je wirklich unversöhnt warst.
So wie das auch mit Beziehungen so ist. Mal ist man sich näher, mal hat man eher ein bisschen eine Fernbeziehung. Mhm. Mal muss man was ausdiskutieren und manchmal auch hadern. Und vielleicht gibt es auch manchmal Zweifel. Und ich kann sagen, für meinen Weg, so wie das jetzt auch zur Beziehung zu Sarah gilt, dass sich manchmal einiges relativiert und man lernt Macken und Fehler aneinander kennen. Das kann ich jetzt nicht eins zu eins auf einen Gott transportieren. Aber ich kann zumindest sagen, dass mein vielleicht naiver Kindheitsglaube, Gott wird einen behüten und beschützen auf allen seinen Wegen, dass das vielleicht etwas bildlicher zu verstehen ist. Und da hat sich einiges relativiert, aber langfristig, nachhaltig intensiviert. Und deswegen kann ich so einen Satz, wie Sie ihn zitiert haben, sagen und auch für mich feststellen, dass mein Glaube, der irgendwie für mein Leben auch sinnstiftend ist, eine lebenserhaltende Maßnahme gewesen war und ist.
Sie haben den Verein gegründet, Samuel Koch und Freunde. Da helfen Sie Angehörigen auch von Kindern, die in Notlagen sind. Sie treffen sie, Sie sprechen mit ihnen. Was bedeutet Ihnen das?
Manchmal brechen mir solche Begegnungen das Herz. Und da verstehe ich dann manchmal auch die Welt nicht mehr und auch einen Gott nicht mehr. Zum Glück stecke ich nicht in seiner Haut. Und finde manchmal auch vor so viel Fragezeichen, wenn dann ein Kind, obwohl die Pränataldiagnostik nicht so viel ausgesagt hat, dann mit jeglicher erdenklicher Behinderung zur Welt kommt und die ganze Familie sich nur noch um diesen Fall dreht und gar keine Pause mehr hat. Und da kann man seinen Job oder sein Kind noch so sehr lieben, wenn man quasi 24 Stunden, 7 Tage die Woche sich kümmern muss und auch nachts, wenn es gut läuft, 3-mal raus muss, schlecht läuft, 10-mal raus muss, dann braucht man einfach irgendwann mal Erholung und Auszeit, sonst kann man das nicht mehr leisten. Und diese Auszeit und die Erholung und, sage ich mal, Kraft tanken, auftanken, zu bieten, physisch wie psychisch. Das ist eine der vielen Aufgaben unseres Vereins und damit ein großes Herzensanliegen, weil ich schon in meiner Rehabilitationszeit ähnlich Betroffene gesehen habe, wo entweder irgendwann keiner mehr im Krankenbett stand oder die Familien sich so zerstritten haben, dass dann keiner mehr da stand. Und das hat mich sehr fertig gemacht und dachte, das kann nicht sein, da muss man gegen ankämpfen. Und innerhalb unseres Pflegenotstands klaffte einfach noch ein weiterer Notstand, nämlich dass sich das System auf Leute verlässt, die mit gutem Willen und Herzen für ihre Angehörigen da sind. Und deswegen ist auch der Fokus unseres Vereins diese Angehörigen und pflegenden Angehörigen.
Ihre Familie hat Sie damals aufgefangen, oder?
Das kann man mit Fug und Recht so sagen. Nichtsdestotrotz gibt es wie in jedem Leben Aufs und Abs und das Leben ist eine Achterbahn und man muss dann einfach zusehen, dass man nicht im Tal anhält und da stehen bleibt, sondern genug Schwung aufbringt, um das nächste Auf und den nächsten Berg zu erklimmen. Und ja, so kommt es, dass meine Familie und meine Freunde, glaube ich, sehr empathisch und einfühlungsvermögend auch auf die Situation von anderen Familien eingehen können.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wegen Corona haben Sie gerade beruflich viel weniger zu tun. Sie haben die letzten Monate genutzt, gemeinsam ein Kinderbuch zu schreiben, das Kuscheltierkommando. Die Botschaft, man muss nicht perfekt sein, um geliebt zu werden. Ansonsten geht man ja auch bei Leerlauf gerne mal unerledigte Dinge an, also Ausmisten, Steuererklärung. Was haben Sie gemacht?
Immer mal wieder ein paar Klamotten natürlich aussortieren. Was fällt dir noch ein? Vorhin haben wir gesagt, den Garten machen.
Ja, wir haben so ein paar. Also mich hatte förmlich erschlagen, der Schrank mit den unerledigten Dingen. Und ja, ich gucke hier auf mein schön sauber sortiertes Bücher- und CD- und DVD-Regal. Ich glaube, die Flohmarktkiste ist proppenvoll im Keller. Der Keller ist auch sortiert. Wir haben einen Kostümschrank angebracht, der steht auch im Keller, damit der Kleiderschrank ein bisschen leerer wurde. Und abgesehen davon haben wir, glaube ich, auch an Drehbuchideen geschrieben. Wir haben sobald die Welt wieder öffnet, an einem Reisekonzept gearbeitet, das dann hoffentlich bald das Licht der Welt erblickt und uns in Theaterstücke verguckt, die dann auch bald auf die Bühne müssen. So hatten wir nie nichts zu tun.
Was heißt ein Reisekonzept entwickelt?
Wir hatten mal die Idee, als wir unsere Flitterwochen auf den Malediven verbracht haben, waren wir auf einer Insel in einem Hotel, was eigentlich nicht barrierefrei war. Und dadurch, dass aber Samuel dort war, haben die innerhalb von einem Tag 17 Rampen gebaut. Und seitdem ist dieses Hotel barrierefrei. Und dann haben wir gedacht, Mensch, wir können diesen Namen, die Öffentlichkeit auch nutzen, um gute Dinge zu verändern. Und weil wir so viele tolle Einladungen weltweit von Menschen bekommen, die wir kennen, wie Joni, die viele Rollstühle baut und die nach Afrika schickt, haben wir gedacht, wir möchten diese Einladungen wahrnehmen, schauen, was machen die Nachbarländer vielleicht, was wir uns abgucken können und die Menschen daran teilhaben. Und das ist so ein Konzept, was wir entworfen haben und was irgendwie in den Startlöchern steht, wo wir schon in Amerika waren, einen kleinen Roadtrip gemacht haben von Las Vegas über bis nach Los Angeles und dort mit Samuel Achterbahn gefahren sind, weil in Deutschland ist es nicht möglich, dass gehandicapte Menschen Achterbahn fahren und in Amerika, in Frankreich ist es aber möglich, da gibt es ein ganz anderes Konzept und das haben wir gefilmt und so unser ganz großes Ziel, die erste barrierefreie Achterbahn in Deutschland zu eröffnen.
Als Kontrast haben wir dann noch eine zweite Reise gemacht, um dieses Projekt auch zu pilotieren und zu experimentieren, nach Uganda. Das war auch eine sehr bewegende, intensive, schöne Reise.
Ja, haben dann selber so die Dispo geschrieben, Kameramann mitgenommen, waren zu viert ein kleines Mini-Filmteam.
Das klingt aber auch nach einem coolen Konzept, dass Sie auf der ganzen Welt eingeladen werden und den Spot dann genießen können, um dann da Verbesserungen anzuregen.
Also so im
Schön, dass Sie das sagen. Und ja. auch so sehen wie wir. Ja, ich finde, wir hetzen immer so viel übereinander und lästern übereinander. Und wir wollen irgendwie gerne mehr voneinander lernen, statt übereinander zu hetzen. Und uns alle so ein bisschen mehr auf Augenhöhe bringen. Das steckt unter anderem dahinter.
Und wir haben auch gesehen, in diesen ganzen Social-Media-Formaten, die es so gibt, gibt es unglaublich viele Reise-Travel-Blogger, die aber nur so schöne Fotos machen. Und wir haben gedacht, boah, wir haben vielleicht können auch schöne Fotos machen und noch richtig was verändern. So sind wir auf die Idee gekommen.
Bei uns gibt es am Ende immer ein Geschenk. Ich habe jetzt auch was für Sie. Und es sind Fotos. Ist jetzt ein anderer Bereich. Aber es gibt von der Süddeutschen Zeitung die Interviews »Sagen Sie mal nichts«. Ja, da reagiert man ja immer nur mit Ausdruck auf Fragen. Und ich dachte, ja, Sie als Schauspieler, Sie sind fokussiert auf Mimik und Gesten. Es gibt diese Interviews als Sammlungen in zwei Büchern und die schicke ich Ihnen gerne. Sagen Sie jetzt mal nichts.
Vielen Dank.
Mega schön. Ich liebe Fotos. Danke.
SWR1 Leute mit Sarah und Samuel Koch. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute.
Gleichfalls. Ebenso. Dankeschön.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.